Worum geht es heute Morgen? Der Michael hat es echt schwer gehabt heute in der Vorbereitung für den Gottesdienst, weil das war die einzige Antwort, die ich ihm gegeben habe, als er fragte, worum geht's? Bei dem Gottesdienst vielleicht genau um diese Frage. Worum geht's heute Morgen? Es ist ja jetzt so, neben dem, dass wir Pfingsten heute feiern, auch so die Zeit der Schulabschlüsse. Es geht so auf das Schuljahresende zu und bei mir ist das Abitur jetzt 37 Jahre her. Das erkennt man unter anderem daran, dass ich noch mit Papier arbeite und nicht so wie der Michael, schönes Tablet, die hat. Damit komme ich nicht zurecht beim Predigen oder beim Reden. Ich arbeite recht viel mit dem Computer, aber ich brauche da schon noch mein Papier dazu. Also 37 Jahre ist das Ganze jetzt her und wenn ich so daran denke, was habe ich eigentlich gelernt in der Schule? Oder was sind so Erinnerungen, die man hat? Was hat man so fürs Leben gelernt? Man lernt ja eben nicht nur für die Schule. Und da fallen mir so ein paar Sachen ein, dass schnelle Antworten in bestimmten Situationen meistens passend sind. Also wenn ich mir vorstelle und daran denke, dass ich damals in der Schule saß und wir haben dann Gedichte besprochen oder Bilder besprochen, die analysiert und dann die Frage, was will uns der Maler damit sagen? Und da habe ich, wenn ich dann noch drüber nachdachte dazu, wer zahlt dann so für sowas freiwillig Geld? Und ich dann so vor mich hinträume. Und dann heißt es, Jörg, was meinst du, will uns der Maler sagen? Schlagartig, ja, ich kann ja schlecht sagen, dass er keine Ahnung vom Malen hat. Oder der Dichter war bestimmt betrunken, das passt halt das wenig. Also kommt die Joker-Antwort. Die Joker-Antwort, die schnelle Antwort heißt, der will uns zum Nachdenken anregen. Das geht immer. Ist nie falsch, braucht kein Fachwissen und sagt eigentlich auch nicht viel aus. Ich würde jetzt mal sagen, es ist trotzdem noch was aus mir geworden. Mein Ziel war, das habe ich auch unseren Kindern so gesagt mit den Zeugnissen, das Ziel ist, erhobenen Hauptes den Saal zu verlassen. Ich habe meinen Teil dazu gegeben, der Rest ist irrelevant, obwohl ich immer noch nicht so richtig verstehe, warum manche Bilder überhaupt bezahlt werden und ich für manche Literatur auch noch ein Geld hinlegen soll. Ja, der will zum Nachdenken anregen. Eine schnelle Antwort dazu. Das kennen wir auch aus dem Kindergottesdienst. Wer schon ein bisschen länger dabei ist, der weiß das vielleicht noch. Entweder war man selber dabei oder man hat genau den Teil probiert, dass man mit viel Mühe biblische Weisheiten erzählt hat. Da hat man die Geschichte gemalt, da hat man sie gespielt. Und jetzt kommt die Frage an die Kinder, was will uns diese Geschichte sagen? Worum geht es jetzt eigentlich hier? Und das ist dann wie in der Schule. Jetzt kommt die Joker-Antwort. Danke, 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 danke. Jesus. Spätestens jetzt sollte mir klar sein, dass irgendwas mit der Geschichte nicht funktioniert hat und niemand von den Kindern mich verstanden hat. Eine andere Möglichkeit, so eine Joker-Antwort, ist halt beten. Geht auch immer, geht jederzeit durch. Das ist, auch wenn man keine Ahnung hat, worüber geredet wurde und worum sich die Frage gerade dreht. Also Joker-Antwort. Schnelle Antworten. Und jetzt die entscheidende Frage, was hat sich der Jörg jetzt bei diesem Gottesdienst gedacht? Und was hat er sich bei diesem Thema gedacht, worum geht es heute Morgen? Na, ich habe ja schon mal drei mögliche Joker-Antworten dazu. Jesus, beten oder zum Nachdenken anregen. Vielleicht. Um was geht es heute Morgen in diesem Gottesdienst? In diesem. Klar, es ist Pfingstgottesdienst, es ist ein Pfingstsonntag. Aber die Frage ist ja eben, was wollen wir jetzt eigentlich hier? Was machen wir jetzt in diesem Gottesdienst? Gottesdienst ist tatsächlich ein moderner Begriff. Der findet sich so in dieser Wortzusammensetzung nicht wirklich systematisch in der Bibel. Wir haben jetzt mal gerade, wo der Begriff, denke ich, am häufigsten daran gedacht wird, Römer 12, wo Paulus sagt, ja, also macht das mal alles ganz richtig und so, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Da geht es darum, wie wir unser Leben gestalten. Aber es gibt keine Anordnung, keine Lehre darüber, wie hat jetzt ein Gottesdienst zu funktionieren, wie hat er zu sein, gibt es nicht. Kein ritueller Dienst. Wer dient hier eigentlich wem, wenn wir von Gottesdienst reden? Manchmal wird das Ganze mit Versammlung übersetzt, aber es existiert so keine richtige Theologie dazu. Also die Frage, worum geht es im Gottesdienst? Jesus verherrlichen? Da stelle ich mir gleich die Gegenfrage. Und das war das, was ich dem Michael auch gesagt habe. Ich bin derjenige, der die Fragen etwas provozierender stellt und sich mit schnellen Antworten dann vielleicht auch ein bisschen schwer tut. Also, wenn du sagst, Jesus verherrlichen, sag ich, was ist das? Oder anbeten, was ist das? Braucht Gott unseren Dienst? Wir finden in der Bibel keine Liturgie für unseren Gottesdienst. Das, was wir da drin zu tun hätten, das existiert einfach nicht, ist nicht vorhanden. Wir haben ein paar Hinweise von dem, was man gemacht hat, aber eine Vorschrift, eine Theologie haben wir nicht daraus. Auch nicht fürs Abendmahl, so sehr wir da eine Liturgie daraus gemacht haben aus allem. Es ist noch nicht einmal der Sonntagvormittag gesetzt als Gottesdienst. Hat sich einfach irgendwann mal so ergeben. Und das ganze Studium der Theologie, ob man das nun so wie wir ein paar Jahre lang gemacht hat oder schon viele Jahre nebenher macht, das dient doch eigentlich nur dazu, zu verstehen, oder es sollte dazu dienen, zu verstehen, wie Gott sich unser Leben vorgestellt hat. Und dann die Frage, in welcher Realität wir dieses Leben eigentlich leben. Aber im Ergebnis stellen wir uns Gott oder Jesus oder biblische Geschichten fast immer in zwei Varianten vor. Die eine ist, wenn man so das Alter hat wie meine Wenigkeit, höchstwahrscheinlich so die Kinderbibel von Anne de Vries dazu mit den ganzen Sachen da drin. Das ist so, das ist Bibel, da sieht man irgendwo den Goliath und den David und da sehen wir die Sturmstellung und weiß der Kuckuck was. Oder wir haben den Jesus-Film gesehen da dran oder wir haben sonstige Bilder irgendwo vor Augen, da geht es um Sonne. Da ist immer viel Sand im Spiel, da ist Wüste im Spiel, beigefarbene Gebäude, keine Farbe. Guckt euch mal den Jesus-Film an. Ich weiß gar nicht, ob es ein Schwarz-Weiß-Film ist oder ob es ein Braun-Weiß-Film ist, aber da ist wenig Farbe drin und auch wenig Dynamik in diesem Film. Wir stellen uns das wie im alten Israel. So stellen wir uns Gott vor, so stellen wir uns Jesus vor, so stellen wir uns den Alltag vor. Da sind Esel, da sind Schafe, da sind Bauern in langen, rauen Gewändern, mit Kleidern, mit Umhängen, die wenig zu tun haben mit dem, was ich anhabe. Gegessen wird Brot und Fisch, getrunken wird Wein oder Wasser, getanzt, wenn es theologisch vertretbar ist, maximal israelische Folklore. Das ist das, wie wir uns ja, die biblische Realität, den Alltag vorstellen. Und dann frage ich mich gelegentlich mal, wie wäre Jesus heute? Wie würde er sich kleiden? Das geht bei uns ins Hirn, merkt das geht schwer rein, so ein Gedanke. Das passt irgendwie nicht, das wird so alltäglich. Das ist gar nicht mehr so abgehoben weit weg. Wie wird er aussehen? Wie wird er reden? Wird er bayerisch reden? Ah, das geht nicht, ne? Englisch muss es schon sein, das verstehen wir nämlich auch nicht so richtig. Welchen Beruf hätte er denn heute? Ist alles schwierig. Warum? Weil es auf einmal so alltagsrelevant ist, so alltagsnah, das geht an uns ran, das hat auf einmal was mit uns zu tun. Und deswegen tut man es schwer. Weil die Theologie hat uns die ganze Zeit gelernt, das geht ganz weit nach oben, ganz weit weg, das verstehst du sowieso nicht. Es ist irgendwie doch mal so selbstverständlich und so natürlich, wenn wir darüber nachdenken. Und dann wird es schwierig für uns. So wenig außerirdisch, ist so ganz wenig göttlich, scheinbar. Welche Begriffe unserer heutigen Sprache würden wir verwenden, um Ewigkeit zu beschreiben? Oder Allmacht, völlig komisches Wort. Aber wir haben uns daran gewöhnt, wir hantieren mit diesen Begriffen, haben keine Ahnung, was das genauer bedeutet, aber schmeißen das mal um uns. Ist halt eben so die schnelle Antwort. Die Joker-Antwort, die geht immer. Und weil das manchmal so schwierig ist, flüchten wir uns dann gern auch als Theologen eben in theologische Themen, in Lehrthemen. Da kann man viel zu reden, da brauchen wir nicht irgendwie einen Alltagsbezug herstellen, auch wenn wir versuchen, irgendwelche alltäglichen Dinge mit reinzubringen. Das geht nämlich immer problemlos als biblisch durch. Hauptsache, ich habe jede Menge Bibelzitate gebracht. Ob die richtig oder falsch sind, ist völlig egal. Ob es den Kern der Bibel trifft, ist auch egal. Hauptsache, jede Menge davon. Wir kommen damit durch. Ich bin mal nach einer Predigt angesprochen worden, so dass man, ja, ich müsste viel mehr aus der Bibel zitieren dazu, das geht ja so gar nicht daran. Man soll sich doch an der Bibel reiben und nicht an mir, wenn ich was sage. Ich habe ziemlich viele Bibelzitate dran gehabt. Ich habe sie nur nicht so benannt und ich habe sie im heutigen Deutsch zitiert. Ist dann schon schwierig. Und wenn wir uns dann noch vorstellen, dass ein großer Teil unserer theologischen Diskussionen, ob die nun auf ganz hohem akademischem Niveau sind oder auf ganz normalem Alltagsgemeindeniveau sind, diese Auseinandersetzungen gehen um Dinge, häufig, die gar nicht in der Bibel stehen. Da werden Lücken mit Fantasie aufgefüllt. Man definiert irgendwas, weil man einfach sagt, naja, so ein Gottesdienst, da steht ja nicht so richtig was drin, also müssen wir irgendwas haben. Es gab eine Mordsdiskussion bei uns in Kaufbeuren in der FEG, ob der Gottesdienstsaal dunkel sein darf. Also wer bei uns im Gottesdienst schon mal gewesen ist, das ist ein altes Kino und der Saal ist abgedunkelt. Seit, ich glaube, 8 Jahren, 9 Jahren Mordsthema, weil dunkel ist ja teuflisch. War ein Argument. Ich will mal so sagen, es ist ein Bild zu dem, was man zu diesen theologischen Diskussionen, die ja an sich nicht richtig verkehrt sind, ob sie ganz richtig sind, ist noch was anderes. Aber es ist ein Bild dazu, was mir noch ein bisschen deutlicher geworden ist. Ich hatte vor 1,5 Jahren das große Glück, hier ein paar Wochen in der Nähe untergebracht zu sein. Und zwar hat es mir hinten die Bandscheibe rausgehauen. Und dann war ich in Enzensberg. Und was macht man den ganzen Tag in so einer dämlichen Klinik dazu, außer dass es gut ist, dass man Schmerztabletten einschmeißen kann. Das tut nämlich höllisch weh, so ein Bandscheibenvorfall. Da gab es dann auch Puzzle. 1500 Teile Puzzle. Und die lagen dann auf dem Tisch und hat jeder ein bisschen dran rumgepuzzelt. Und stell dir mal vor, das, was wir in der Theologie als Wahrheit, als göttliche Wahrheit nehmen, ist so ein Puzzle mit 1500 Teilen. Du hast aber keine Ahnung, wie das Bild aussehen soll. Und du hast auch nur 5 oder 10 oder 15 Teile, mehr hast du gar nicht. Und jetzt beschreibe mir das Bild. Keines der Teile ist falsch. Sie gehören alle zu dem Bild. Ich weiß noch nicht, wo sie hingehören. Manche Teile passen zusammen, wenn man lang genug sucht oder wenn man fest genug draufhaut, geht auch. Aber bei den meisten haben wir überhaupt keine Ahnung, wie so verschiedene Teile miteinander zusammenhängen. Wie das fertige Bild aussieht, wissen wir schon gar nicht. Trotzdem verwenden wir enorme Energie drauf. Das sehe ich da, was das Schwierige daran ist. Um einander klarzumachen, dass mein Verständnis von der Bibel das einzig Richtige ist. In meiner Bibel steht nämlich. Und wir streiten uns um Lehre und wissen noch nicht einmal, wie viele Teile wir überhaupt in diesem Puzzle haben. Das Ganze geht dann in Rechthaberei, eines der Kennzeichen leider der Theologen, der Christen, bis hin zum Krieg, Streit. Wir haben gerade, ich mache den Schwenk jetzt doch, das heißt, wir haben ein Lied drauf, ich glaube an Gott, den Vater. Das heißt, das steht auf dem Zettel, ja, der kommt noch. Ich halte das für auf der einen Seite ein sehr schönes Lied, auf der anderen Seite bin ich ein Gegner von Bekenntnissen. Das ist das gesungene Bekenntnis, das Nizäum, eines der ersten Glaubensbekenntnisse. Und diese Glaubensbekenntnisse hatten, so schön sie für uns jetzt heute sind, ursprünglich einen ganz anderen Zweck, zur Abgrenzung. Ich wollte mich abgrenzen, weil ich bin richtiger als der andere. Wenn man jetzt Kirchengeschichte anguckt dazu, worum es dort geht, wird man verstehen, warum einzelne Dinge dort drinstehen und andere nicht. Ich will Recht haben, ich will sagen, ich bin richtig. Da haut dann evangelisch auf katholisch, charismatisch auf evangelikal ein, weil ich bin ja richtiger als der andere. Und wir haben meiner Meinung nach den Fokus auf den falschen Dingen. Absolut auf den falschen Dingen. Gleichen wir das Ganze doch mal mit der Realität ab. Weil die Theologie, die treffen wir hier am Sonntag früh. Und sobald wir durch diese Tür rausgehen, treffen wir den Alltag. Dann gleichen wir doch einmal das ab. Und das ist mir in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig geworden. Der Realitätsabgleich. Ist das, was ich hier drin finde, was ich hieraus lese, was ich hieraus mache, was ich sage, finde ich das im Alltag wieder? Denken wir mal drüber nach. Wer sind zum Beispiel die Bösewichte der Bibel? Denk kurz nach, ich hole mal ein Schlückchen Wasser. Die Bösewichte der Bibel, was fällt uns ein? Also drüber nachdenken gilt jetzt nicht mehr. Also dazu, das ist der Dichter will uns zum Nachdenken anregen, das ist jetzt vorbei. Jesus ist auch nicht richtig. Wir haben so ein paar andere Dinge, die uns vor Augen kommen. Einer der ganz bösen Völker waren die Philister. Die fallen uns als Ersten ein. Warum? Weil sich der David mit denen geprügelt hat. Die sind sowas von unwichtig. Also wenn man die ganze Weltgeschichte der damaligen Zeit anguckt, da findet man die Philister überhaupt gar nicht. Aber für uns erscheinen sie mordswichtig daran. Dann haben wir einen anderen Bösewichter, die Römer. Gut, die waren wichtig. Haben uns zumindest mal das Latein hinterlassen, was der eine oder andere in der Schule noch lernen durfte. Haben uns eine ganze Menge andere auch noch hinterlassen, so die Via Claudia Augusta, die hier durch den Forgensee, damals noch nicht See, auch durchgegangen ist. Aber ich will davon andere Bösewichte, wenn wir negativ Theologen nennen wollen, sind es die Pharisäer. Die bösen Pharisäer. Dabei waren die gar nicht böse. Eigentlich nicht böse. Die hatten einen ganz guten Ansatz. Sie wollten es genauso wie wir richtig machen. Ganz richtig. Richtig, richtig. Richtig glauben. Richtige Rituale. Die richtige Form. Keine liberale Theologie. Da gibt es überhaupt nichts, was da rumgedeutet wird. Das steht ja so in der Bibel drin. Gut, die hatten damals nur so den Teil bis hierhin. Ne? Ja, den Teil, aber es ist auch schon eine ganze Menge. Wir haben nur den kleinen Teil jetzt hier, der noch dazugekommen ist. Der aber nicht unwichtig ist. Ne? Keine Anpassung an den Zeitgeist. Das sind die Bösewichte, die theologischen Bösewichte, die wir in der Bibel finden. Und wenn wir jetzt mal sagen, wir reden mal davon, Jesus in der heutigen Zeit, wer wären denn jetzt die Bösewichte heute? Was finden wir an Beispielen heute dazu? Und so weh das auch tun mag, ich sehe ganz, ganz große Parallelen zu uns als überzeugte Christen. Wir sind genauso gut vom Ansatz her und genauso schwierig in der Umsetzung. Wir versuchen alles einfach richtig zu machen. Wir meinen es gut und machen es fürchterlich schlecht. Wir haben ziemlich viele Rituale entwickelt, sehr viele Formen, aber der Inhalt ist flöten gegangen. Wir streiten uns um alles Mögliche. Ich könnte eine Mordspredigt machen über Pfingsten und den Heiligen Geist und die ganzen theologischen Sachen davon. Eine der schwierigsten Predigten, die ich mal gehört hatte, waren, glaube ich, 17 oder 19 Aspekte des Abendmahls. Das Schwierigste an dieser Predigt war, dass der Punkt 2 nach einer Stunde kam. Das war damals unser Dogmatikprofessor, aber er hat sich dann beeilt, er hat die restlichen 16 Punkte dann abgehandelt in, ich glaube, einer halben Stunde oder sowas. Kann man alles machen, hilft nur niemandem. Aber ich habe am Ende vielleicht recht. Wir als überzeugte Christen, wir wollen es richtig machen, aber manchmal kommt da nicht so was Gutes bei raus. Und wenn wir jetzt mal so schauen wollen, wo stehen wir eigentlich mit dem, was wir gelernt haben, mit dem, was wir bisher schon verstanden haben, dann sind es sehr oft einschneidende Erlebnisse, einschneidende Erfahrungen oder Tests, die uns das zeigen. Das ist im ganz normalen Leben so, wenn ich irgendetwas feststellen will, ob die Theorie mit der Praxis übereinstimmt, dann gibt es entweder Dinge, die an mich herangetragen werden, ohne dass ich da was dafür kann, oder ich unterziehe mich bewusst einem Test, einer Übung, einem Training, Katastrophenschutz. Ich versuche, irgendwelche Verletzten aus den Bergen zu evakuieren. Ich versuche, ein Zusammenspiel zwischen verschiedenen Hilfsorganisationen zu gucken, Unfallrettung. Oder ich gehe zu einem Fahrtraining, guck mal nach, ob der Wohnwagen auch noch hinten dran hängt, wenn ich durch die ganze Gassen gefahren bin oder das Motorrad noch aufrecht steht, wenn ich irgendwo angekommen bin. Dann kann es sein, da haben wir eine Krise, die an uns herangetragen wird, die einfach da ist, da können wir nichts für. Ist so, wie es ist. Das mag dann der Ernstfall sein, da habe ich nicht geübt. Jetzt muss ich einfach zeigen, was geht. Da trifft die Realität auf die Praxis, nicht mehr Theorie. Und eine der schwierigsten Krisen, von der keiner mehr was hören will, weiß ich, die letzten 5 Jahre, bis letztes, vorletztes Jahr, hat uns ziemlich viel gezeigt, nämlich dieses komische Virus, diese Corona. Hat uns gezeigt, tja, wie weit wir bei manchem in der Theorie und Praxis von unserem Anspruch als überzeugte Christen entfernt sind. Da können wir mordsmäßig irgendwelche theologischen Diskussionen machen und keine Angst vor dem Tod und dergleichen Sachen. Und wir freuen uns auf die Ewigkeit und wir sind für die Mitmenschen da. Also meine Wahrnehmung war ein klein wenig anders. Wir wussten überhaupt nicht, was wir tun sollten. Wir sind hoffnungslos in vielen Punkten überfordert gewesen. Das hat noch niemand geübt, sowas. Im Rückblick sind wir alle schlauer. Jetzt wissen wir auch, so wild war es ja nun auch nicht. Für den einen oder anderen schon. Wir haben gelernt in der Zeit, dass Kontakte mit anderen Menschen böse sind. Und wir haben uns auch mal sträflichst dran gehalten und halten müssen. Wie ist da eure Wahrnehmung gewesen? Einander unterstützen oder Begegnung, Kontakt meiden? Das ist alles nicht ganz einfach zu beantworten, weiß ich. Aber eins ist sicher, wir waren nicht gut darauf vorbereitet, auf das, was dort ist. Wir haben ziemlich viel Theorie dafür gehabt und haben sie auch heute noch. Aber in der Umsetzung haben wir meiner Meinung nach noch ziemlich viel Luft nach oben. Wenn ich überlege, das war eines der Beispiele, was ich gebracht habe, was als in unseren Breitengraden die Pest grassierte. Das war ein bisschen heftiger als das, was wir jetzt hier hatten mit Corona da dran. Wer hat denn die Pestkranken versorgt? Ja, wer hat sich um die gekümmert? Das waren wirklich die, die keine Angst mehr vom Tod hatten, weil sie wussten, da gibt es eine Ewigkeit. Da waren ein paar ganz wenige Christen, die dann im Alltag gezeigt haben, wo die Theorie auf die Praxis trifft, was man dann macht. Also wir haben meiner Meinung nach noch ziemlich viel Luft nach oben. Wir hatten keine Ahnung, was wir tun sollen. Das ist aber erstmal nur eine Feststellung. Nehmen wir das Ganze mal, wo wir sagen, jetzt machen wir doch mal eine Lagebesprechung hinten dran und zeigen, überlegen, wo sitzen denn die Schmerzen? Was hat jetzt eigentlich wehgetan daran? Was ist nicht so gelaufen, wie es sollte? Wenn man von der Bundeswehr die Begriffe nimmt, dann wäre das jetzt Manöverkritik. Kritik ist auch ein ganz schwieriger Begriff, will ja keiner haben, macht ja keiner was falsch. Uns hat mein Pastor sehr deutlich zukommen lassen, wer ihn kritisiert, ist vom Teufel. Nicht gut, wie soll man was lernen? Also, Schmerzen zeigen, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Theoretisch sein sollte, dass wir vielleicht Veränderungen vornehmen sollten. Und zwei Begebenheiten haben bei mir fast physischen Schmerz verursacht. Und beides Mal kam es von der Kanzel, von der Predigt. Da hat ein Pastor in der Gemeinde, ein Besucher dieser Gemeinde, den er nicht genannt hat, aber zitiert hat, als Egoisten beschimpft, weil er während der Corona-Zeit, ich weiß nicht, um wen es geht, keine Ahnung, ob das ein ewiger Nörgler ist, aber er hat gesagt, ihr wart nicht für mich da. Ich hätte euch gebraucht, ihr wart nicht da. Und dann war die Aussage, was bist du für ein Egoist, das kam von der Kanzel, dass du meinst, dass die Gemeinde für dich da ist. Das tut weh, das tut wirklich weh, das meinte der aber noch ernst. Da ist jemand, der hat das verspürt, ob das nun sachlich richtig war, ist egal, aber es kommt jemand mit einer Not. Und die Antwort ist, was bist du für ein Egoist? Ein recht guter Freund von uns aus der Gemeinde in Kaufbeuren ist Alkoholiker. Der war so einsam, dass er im Supermarkt am Schnapsregal stand und sich die Flasche Wodka mitgenommen hat. Also bis zur Kasse ist er gekommen, hat er sie zurückgetragen. Einen anderen Sonntag, andere Predigt. Und das ist jetzt das Themengebende für die Predigt heute dazu. Ich weiß nicht mehr, worum was es ging in der Predigt. Ich habe nur noch diesen einen Satz im Kopf, wo es im Vorwurf direkt am Anfang von der Predigt darum ging, es geht doch nicht um dich heute Morgen. Es geht heute Morgen nicht um dich, sondern um... Und jetzt kommt die Joker-Antwort. Um Jesus... Oder um Beten oder zum Nachdenken anregen. Um was geht es heute Morgen? Geht es um Jesus? Ja, im Kindergottesdienst, ne? Ist nie falsch. Ist immer richtig. Nein, es geht Jesus um dich heute Morgen. Es geht im Gottesdienst um dich, um jeden von uns. Warum sonst ist denn Jesus Mensch geworden? Also der hat eine schöne Erde geschaffen, gar keine Frage. Aber so, wenn ich die Bibel richtig verstehe, ist es im Himmel auch nicht ganz schlecht. Musste er uns retten, damit er jemand um sich hat, der sich um ihn kümmert? Das ist die Vorstellung der Religionen, wo sie sagen, okay, Götzenverehrung, irgendwelche Götter verehren, da müssen Gaben hingebracht werden. Was entgegnet Jesus den Pharisäern, den Bösewichtern? Ganz, ganz nette Stelle, also die muss ich zitieren. Gerade gucken. Luther hat die gut übersetzt und wenn wir die mal versuchen, ins Hochdeutsche zu übersetzen, kommt da was ziemlich Böses bei raus. Die fängt nämlich damit an, als die Pharisäer hörten, dass er, Jesus, den Sadduzäern, jetzt kommt die Luther-Übersetzung, das Maul gestopft hatte. Jetzt nehmen wir es mal auf Hochdeutsch. Als die Pharisäer mitbekommen hatten, dass er den Sadduzäern so richtig eins auf die Fresse gegeben hat. Das hört sich nicht gut an, oder? Ist aber, ich sag mal, umgangssprachlich das, was hier steht. Er diskutiert mit ihnen, mit den Pharisäern und kommt dann nachher dahin, also geht noch ein bisschen weiter, sagt, weh euch, Pharisäer und Schriftgelehrten, also böse, böse daran. Ihr Heuchler, ihr nehmt den Zehnten, also die gesetzliche die Gebote, Abgabe von Minze, von Dill, also kleine Küchenkräuter und das Wichtigste im Gesetz lasst ihr außen vor, nämlich Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und den Glauben. Das Einzige, was fehlt, Barmherzigkeit und Menschlichkeit. Jetzt fährst du mit deinem E-Bike durch die Berge und dann hast du deine schöne Brille auf und das Tuch, damit dir die Mücken rausfilterst und dann fährst du mitten über das Rindviech drüber. Das wäre vielleicht das, was Jesus heute gesagt hätte. Er hat gesagt, also ihr siebt die Mücken aus und die Kamele verschluckt er. Das Einzige, was fehlt, damals wie heute, ganz genauso. Worin hängt denn das ganze Gesetz? Worin hängt das ganze Gesetz? Liebe Gott, den Herrn der Welt und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich finde da jetzt nichts drin. Du musst jetzt Gott irgendwie den ganzen Tag irgendwelche Lieder singen. Kannst du machen, wenn es dir Spaß macht. Wenn du deine Freude daran hast. Ich muss ihn nicht versorgen, indem ich ihm irgendwelche Sachen gebe. Hat er nämlich sowieso schon. Das ist der Kern. Und wenn wir das jetzt noch ein bisschen weiter ausführen wollten, lesen wir die Bibel durch. Und ich muss jetzt relativ zügig machen, sonst läuft mir die Zeit davon. Genesis 1, 26, erste Buch Mose, 26. Warum hat Gott dann diese Welt gemacht? Dem war langweilig. Der braucht ein paar Leute, der ihm Essen und Trinken bringt. Steht da nicht. Lasst uns Menschen machen, damit sie diese ganze Erde, diese Schöpfung verwalten und darauf ihre Freude haben. Keine Antwort, keine Anweisung daran. Ihr müsst aber jeden Sonntag früh erscheinen, schöne Lieder singen und ein paar Gaben mitbringen. Steht da nicht. Haben wir nicht. Kommt her zu mir alle, Matthäus. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kennen wir vielleicht alle zwischendrin. Da bist du, ich kann nicht mehr, geht nicht mehr. Was sagt Jesus? Ich will euch die Leviten lesen, Leviten, dritte Buch Mose, das Buch der Gesetze, und dir mal alles aufzählen, was du noch machen musst, damit dein Leben mal richtig funktioniert. Ich will euch wieder aufbauen, ich will euch aufhelfen, ich will euch aufrichten und Ruhe geben für eure Seelen. Wie das im Einzelnen aussieht, völlig individuell unterschiedlich, aber da steht nichts, ihr kriegt erstmal ordentlich Haue, weil es nicht auf der Reihe kriegt. Steht da nicht. Jesus weint über Jerusalem. Also ist das der Gott, dem wir etwas bringen müssen, weil er es nötig hätte? Das ist der Gott, der weint, weil wir es nicht auf die Reihe bringen wollen. Und er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Na, so viel Zeit habe ich nicht mehr. Die letzten 14 Tage im Leben Jesu müsst ihr euch mal angucken. Nein, nicht die letzten 14 Tage. Doch die letzten 14 Tage und dann noch eine Woche weiter. Das ist von Palmsonntag, Karfreitag, Ostersonntag. Und dann, ich nenne ihn Thomas-Sonntag, also den weißen Sonntag hinten dran, der ungläubige Thomas hinten dran. Das ist eine Theologie, eine Lehre über Gott, die zeigt, wie Gott eigentlich ist, aber ich bräuchte 4 Predigten dazu, das schaffen wir heute nicht mehr. Als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist, begegnet er Zachäus, einem Zöllner. Zachäus, komm vom Baum runter, ich muss heute bei dir zum Essen kommen. Also ungewöhnlich, oder? Lädt sich selbst zum Essen ein. Ein Zeichen ungemeiner Wertschätzung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Zöllner erlebt habt. Also nicht die, die hier am Flughafen stehen. Wir waren in Tansania, unsere Tochter dort besuchen, als sie ein Jahr dort Auslandsjahr gemacht hat. Und da haben wir Zöllner kennengelernt. Also so Streifenpolizisten, die an der Straße stehen. Und bei unserem armen Chauffeur, der hatte nur mal Verweise im Auto, das konnten die von Weitem sehen mit ihren Ferngläsern. Und dann angehalten hat, einen Zebrastreifen überfahren. Da war keiner. Nirgendwo waren Zebrastreifen. Aber so Wegelagerer sitzen dort und kassieren dich ab. Du bist zu schnell gefahren. 4 Mal auf der Strecke, die wir gefahren sind, ungefähr 150, 200 Kilometer, die wir mit dem Auto da gefahren sind. 4 Mal solche Wegelagerer. Gibt es denn keinen besseren als den Zachäus? Jesus kümmert sich am Kreuz noch um die Versorgung seiner Mutter. Und den wichtigsten Vers in Römer. Römer 5, lest mal Römer 5. Jesus hat unser Grundproblem gelöst. Nicht, als wir besonders toll waren, als wir es endlich geschafft hatten, als wir es verstanden hatten, sondern als wir noch seine Feinde waren, hat er sich aufgemacht, unser Problem zu lösen. Also das ist kein Gott, der was von mir braucht. Das ist ein Gott, der mich will. Das ist es, worum es geht. Der will mich. Darin unterscheiden wir uns von allen anderen Religionen. Das ist eine völlig andere Lehre, als dass das in irgendeiner anderen Religion vorkommt. Gott braucht keine Diener. Er braucht keinen, der ihm Gottes dient. Er braucht uns nicht. Aber er will uns. Er nennt uns seine Freunde. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Euangelion, gute Nachricht. Evangelium, so nennen wir es. Der Himmel, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der will dich. Und zwar so unperfekt, wie du schon da sitzt, wie du bist, in deinem Wissensstand, den du erreicht hast. Der will dich. Darum geht es heute Morgen. Darum geht es heute Morgen. Es geht um dich. Jeden Sonntagmorgen geht es um dich. Jeden Tag der Woche geht es um dich. Um jeden Menschen geht es. Jeden Tag. Das kann jeder seinem Nachbarn sagen, das kann jeder seinen Freunden sagen. Gott geht es um uns. Darum geht es. Und jetzt kannst du hingehen, kannst Lieder singen, so viel wie du magst. Kannst deine Freude daran haben. Darüber freut sich Gott. Such dir die schönen Lieder aus. Dein Liedergeschmack ist ja ziemlich schwierig, dazu alles unter einen Hut zu bringen. Das kann auch Ausdruck von Freude sein, es kann Ausdruck von Dank sein. Ich denke, jeder von euch hat so ein paar Lieder, wo er sagt, ach, das passt einfach jetzt in der Situation. Wenn ich mal so richtig gut drauf bin, dann brauche ich so ein Lied, so eine richtige Hymne. Wenn ich ganz mies drauf bin, ach, dann nehme ich eher dieses. Kennen wir alle. Wenn wir uns dann begegnen, einander treffen, dann sind wir da zur Unterstützung. Positive Impulse geben, auch Korrektur. Wir sind Freunde zueinander, einander Trost geben, aber wir sind niemals Selbstzweck als Diener eines fernen Gottes. Gott geht es um dich. Um dich und um deinen Nachbarn. Um deinen Nächsten. Um den, den es sonst noch irgendwo auf der Welt gibt. Daraus leitet sich der Wert eines jeden Menschen ab. Das haben wir ganz große Theologie gespannt. Und damit habe ich auch schon die Grenze aufgezeigt zum Egoismus. Weil der andere ist genauso wichtig wie ich. Genauso viel wert wie ich. Ganz schwierig und ketzerisch ist jetzt die Aussage als Nächstes. Ich bin auch nachher nach dem Gottesdienst wieder weg, bevor er mich verhauen könnte als Gemeindeleitung. Ich bin der festen Überzeugung, es könnte wichtiger sein, einen Gottesdienst ohne Predigt zu haben, aber mit Begegnung miteinander, als gar keinen Gottesdienst. Einfach Begegnung. Das ist für mich das die niedrigste Schwelle irgendwo, um Beziehung aufzubauen. Ich muss doch einen anderen erstmal treffen können. Also Angebote, um Menschen zu begegnen, ist der Anfang, um überhaupt eine Beziehung zu haben, überhaupt Menschen kennen, helfen zu lernen. Also Statusabfrage, wo stehen wir? Wo stehen wir, wenn wir in unseren Alltag hineingucken? Spiegelt unser Handeln unsere Erkenntnis wider? Oder ist es, wenn wir aus der Tür rausgehen, ein anderes Leben? Wie sieht es aus in der Realität unseres Lebens als Christ? Machen wir alles richtig? Wollen wir alles richtig machen? Ja, wir wollen richtig glauben. Wir wollen richtige Rituale haben. Wir wollen richtige Formen haben. Wir wollen keine liberale Theologie haben, uns auch gar nicht an den Zeitgeist anpassen. Aber genau das macht uns zu den Pharisäern, die manches dann vergessen haben. Das Wichtigste, die Barmherzigkeit. Wie wären wir mit so einem Zöllner zum Beispiel umgegangen, mit so einem Zachäus? Also die Menschen, die uns dort auf der Straße angehalten haben in Tansania, da wäre ich ein Lebtag nicht drauf gekommen, nie und nimmer, die zum Essen einzuladen. Und wenn du jetzt hinkommst, jetzt hast du was, was ich wen auch immer im Gepäck, und der kommt da hin und sagt, du kommst jetzt mit, bei dir muss ich heute rein. Da würde ich sagen, gibt es keinen besseren als den. Kennst du den nicht? Hat man Jesus ja auch gesagt, kennst du den nicht? Wie würden wir mit so jemand umgehen, der hier reinkommt? Das ist ein Betrüger, ein Halsabschneider, das weiß doch jeder hier. Wie wären wir mit der Frau umgegangen, wo man Jesus sagte, weiß der denn nicht? Das ist eine Prostituierte, eine Hure, eine Nutte. Weiß der das denn nicht? Und mit denen? Ah, das geht da gar nicht. Wir wissen schon, ja, wie wir Leute einsortieren können, wenn er wüsste, wer diese Frau ist. Der Rock zu kurz, der Ausschnitt viel zu tief. Ist es uns möglich, ist es uns überhaupt noch möglich, eine verletzte Seele zu erkennen? Das ist schwierig. Und das, also bei manchen Sachen braucht man mit Sicherheit sehr, sehr viel dickes Fell. Wenn eine Seele schon mal richtig kaputt ist, das ist schwer. Wie gehen wir mit Homosexuellen um? Das war ein Tiefschlag in die Magengrube, als ich am Geburtstag meines Vaters mit jemandem, den ich aus der Gemeinde, wo mein Vater ist, schon ewig kenne. Oder kenne, also ab und zu gesehen, daran, weil er schon so lange daher ist. Die Homosexuellen sind die schlimmsten Menschen der Welt, die Ungläubige par excellence. Darum frage ich, hast du schon mal jemanden getroffen? Kennst du jemanden? Nö. Aber so sind wir. Da haben wir etwas, was wir nicht gut finden, und der Mensch, der das Macht, der da drin ist, ist für uns der Schlimmste überhaupt. Mit dem brauchen wir uns gar nicht abgeben. Wie der Zöllner, wie die Prostituiertin. Das ist der Inbegriff der Gottlosigkeit. Da haben wir ziemlich viel Arbeit vor uns. Da können wir noch besser werden. Da ist viel Luft nach oben im Miteinander. Ich bin in diesem Miteinander nicht wirklich gut. Also mit Menschen kann ich nicht gut. Manche können das besser, meine Frau kann das ganz gut. Aber gerade deshalb brauchen wir Begegnung mit Menschen, dass wir uns kennenlernen, dass wir uns feststellen, ah, ganz so schräg ist er ja doch nicht. Schafft euch Begegnungsmöglichkeiten mit anderen im Gottesdienst. Im Alltag, im Privaten, ladet Menschen ein, trefft euch zum Wandern oder sonst irgendwo was, redet miteinander, um Menschen kennenzulernen. Worum geht es heute Morgen? Worum geht es in diesem Gottesdienst? Worum geht es in jedem Gottesdienst? Worum geht es jeden Tag? Es geht um dich. Es geht um uns. Das ist Gott wichtig. Das ist die biblische Lehre. Das ist Theologie, die Lehre von Gott. Es geht Gott um dich, die ganze Bibel. Von da bis hier. Danach kommt so ein wissenschaftlichen Krimskrams hinten dran. Gott geht es um dich, sein Rettungsprogramm. Das ist der Kern der Botschaft, die wir allen Menschen bringen sollen. Und heute ist der Gedenktag. Heute ist der Gedenktag für den Beginn dieses Weitertragens. Aber was hat Jesus gesagt? Pass mal auf, ich gehe und der Heilige Geist wird kommen. Und wenn ich nicht gehe, kommt er nicht. Dann fehlt euch was. Das können wir jetzt schwierig begreifen, was das ist, so dieser Heilige Geist. Deswegen lassen wir das mal weg. Aber Jesus sagt, es ist so. Und bis der kommt, sitzt ihr alle schön gemütlich in Jerusalem und wartet. Aber wenn er da ist, dann geht ihr los. Genauso steht es. Und geht bis an die Enden der Welt. Steht im Matthäus-Evangelium, könnt ihr im Lukas nachlesen, da vorne dran. Heute ist der Gedenktag, dass der Heilige Geist da ist und wir sagen, auf geht's. Wir haben eine gute Nachricht, dass es Gott um dich geht, dass es Gott um uns geht. Amen.